Lieben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in England war und dann vielleicht sogar in London, in dieser schönen großen Stadt. Manche nicken vielleicht und haben sich die Stadt schon mal angeguckt. Vielleicht wart ihr sogar auch im Hyde Park. Der Hyde Park in London, das ist ja so ein ganz besonderer Park und dort gibt es so einen Bereich, eine Ecke, die nennt man den Speaker's Corner. Speaker's Corner, das ist so ein Bereich im Londoner Hyde Park, wo jedermann, der irgendwie etwas zu sagen hat oder der meint, etwas zu sagen zu haben, sich hinstellen kann und ich sag mal so in unserer Sprache predigen kann. Man kann sich auf eine Bananenkiste stellen oder auf einen Hocker und kann dort in irgendeiner Ecke über fast alles reden. Ich sage mal fast alles, denn eine Sache ist ausgenommen, man darf nicht über das britische Königshaus reden. Ja, das ist ausgenommen. So lange duldet die Königin das wohl. Und dort findet man die skurrilsten Typen. Also das ist eine richtige Attraktion, auch heute noch. Da gibt es so die Endzeitprediger, die das Ende der Welt heraufbeschwören. Dort gibt es auch eine ganze Menge andere Leute, die sich vielleicht auch für Propheten halten oder ähnliches. Aber nicht nur das, es gibt auch relativ seriöse Sachen. Zum Beispiel kommt es auch vor, dass manchmal auch Politiker oder Vertreter von politischen Parteien dort vielleicht vor dem Wahlkampf nochmal so ihre Ideen zum Besten geben. Und ich habe gelesen, dass auch eine Menge bekannter Leute schon im Hyde Park in diesem Speaker's Corner gesprochen haben. Das gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Und so soll zum Beispiel George Orwell, der bekannte Science-Fiction-Autor, der in den 50er Jahren schon ein bekanntes Buch geschrieben hat, das Buch 1984, dort auch seine Gedanken zum Besten gegeben haben, ebenso Lenin und Karl Marx. Und mich hätte das durchaus mal interessiert, dort in diesem Park umherzuschleichen und mal zu hören, was die Leute so zu sagen haben, was vielleicht ein George Orwell damals gesagt hat. Er hat 1948 ein Science-Fiction rausgebracht, der im Grunde das ja so ein bisschen prophetisch widerspiegelt, was wir heute haben. Ihr kennt vielleicht diesen Ausspruch, Big Brother is watching you. Ist ja zu einer Sendung im Fernsehen sogar geworden, Big Brother, also dieser Überwachungsstaat. Oder was hat wohl Lenin oder was hat Karl Marx dort auf seiner Bananenkiste, ich weiß nicht, worauf sie gestanden haben, dort wohl gesagt haben? Vielleicht Gott ist tot oder Religion ist Opium fürs Volk, das, was sie später so proklamiert haben. Auch heute noch ist der Speaker's Corner so eine willkommene Abwechslung im London-Urlaub und man schaut sich gerne die Menschen dort an. Ich habe übrigens mal nachgelesen, aus welcher Tradition das kommt. Das kommt wohl aus der Tradition, wie gesagt, im 19. Jahrhundert, dass dort noch die Galgen standen und ein Gerichtshof dort in der Nähe war und dass die, die zum Tode verurteilten, nochmal die Möglichkeit hatten, der Nachwelt etwas mitzugeben. Also eigentlich etwas gruselige Geschichte. Heute ist das eher zu so einer skurrilen Attraktion geworden. Und ich stelle mir das so vor, dass das ganz ähnlich auch bei Paulus damals war, als Paulus durch die Lande gezogen ist und einmal in Athen, in einer großen Stadt in Griechenland, gepredigt hat. Also da muss das sehr, sehr ähnlich zugegangen sein. Auf dem Marktplatz von Athen, da war das übrigens auch ähnlich. Es war ein Gerichtsplatz auch dort. Und da gab es eine kleine Erhöhung, die nannte man den Areopag. Und dort war es dann auch möglich, ja, wie im Speaker's Corner, vielleicht gab es noch keine Bananenkisten, aber sich irgendwo hinzustellen und etwas ja, von seinen Gedanken zum Besten zu geben. Und da war eben auch so ein ganz multikulturelles Leben. Da gab es Altäre für verschiedene Gottheiten und es gab sehr viele Möglichkeiten, dort sich Sachen anzuhören. Philosophische Schulen haben miteinander gebettelt, wie man das heute sagen würde. Ne, haben also der eine hat die Rede gehalten, der andere eine Gegenrede. Also das muss sehr spannend gewesen sein. Es gab ja noch kein Fernsehen damals. Und so hat man sich, wer jetzt nicht nur bloße Spiele, Brot und Spiele damals wollte, der konnte sich ein bisschen ja gedanklich dort mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen. Also ganz ähnlich, dort gab es Skeptiker, Zuhörer, Philosophen, Gurus, Endzeitpropheten, alles Mögliche und mittendrin Paulus. Ich lese uns einen etwas längeren Abschnitt, da müssen wir jetzt einmal durch, aber der liest sich auch sehr gut. aus der Apostelgeschichte, wo eben genau diese Begebenheit beschrieben ist, wo Paulus auf dem Areopag ist und eine wunderbare Predigt hält. Und die möchte ich mit euch heute mal betrachten und gebe uns da ein paar Gedanken dazu wieder. Ich konnte diesen Text schlecht kürzen, weil das gehört einfach zusammen. Lasst euch drauf ein, einfach mal diese Geschichte zu hören. Aus Lukas 17, Abvers 19. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr dieses Bild vor Augen, fast wie so ein Hyde Park mit Speaker's Corner. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, einfach wie Paulus da unterwegs ist, ne, er geht dort auf diesen Areopag, auf diesen Marktplatz und schaut sich um und sieht diese ganzen verschiedenen Gottheiten, vor allem griechische Gottheiten, die es dort gab, und schaut sich dann um und schaut, ach, da ist ein Poseidon-Tempel, ne, da ist dieser mit seinem Dreizack, der Gott des Meeres, interessant. Dann geht er weiter und sieht vielleicht noch einen Tempel für die Athene, die Schutzgöttin der Griechen, und er geht ein Stück weiter, findet dann einen Tempel für Hermes, dem Götterboten, übrigens der Begründer des Hermes-Versandes. Also wenn der Hermes-Versand bei euch mal klingelt, da solltet ihr mal sagen, willkommen, du Bote der Götter. Ich weiß nicht, wie die Menschen reagieren würden, aber daher kommt dieser Name Hermes-Versand. Das ist ja auch ein Bild drauf mit einem Schuh und Flügeln. Ja, diese Gottheiten gab es dort alle und Paulus schaute sich dort um auf diesem Markt der Möglichkeiten, in dem griechischen Hyde Park sozusagen. Und dann hatten die Griechen da echt eine ganz gute Taktik und gesagt, naja, wir wollen keinen Gott vergessen, vielleicht gibt es ja einen, den wir noch gar nicht benannt haben. Und dann gibt es da diesen Tempel für den unbekannten Gott. Eigentlich total interessant. Sie wollen also keinen Gott vergessen. Es könnte ja sein, dass wir einem nicht die Ehre geben und dann ist vielleicht der Segen nicht so groß, wie wir uns das erhofften. Und deshalb für diesen unbekannten Gott. Und Paulus, der ist so genial und knüpft genau da an und sagt, aha, die anderen Götter, naja, das heißt ja sogar, dass es ihn so ein bisschen den Magen umdrehte, als er das gesehen hat. Aber er findet hier diesen einen Tempel und sagt, genau diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den möchte ich euch verkündigen. Und ich fand das schon mal total mutig von Paulus, das so zu machen. Und stellt euch das mal vor, ihr würdet das so machen. Da auf so einem Markt der Möglichkeiten im Hyde Park, sich alles anzugucken und dann zu sagen, nein, ich stelle mich jetzt hier hin und ich verkündige euch Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Also das ist schon außerordentlich mutig. Ich meine, jetzt und hier reden wir auch von Gott. Oder in unseren Gottesdiensten reden wir von Gott. Und ich glaube, in gewisser Weise wird das dort auch erwartet, also dass ich dort etwas von Gott sage. Obwohl ich das auch schon mal erlebt habe, dass ich in einem Gottesdienst war und hinterher sagte mir jemand, ah, die erzählen mir hier zu viel von Gott. Also ich weiß nicht, was der Mensch erwartet hat in einem Gottesdienst. Aber bei uns ist es natürlich eigentlich üblich, dass wir darüber nachdenken. Aber dort an diesem Ort, ich sag mal in diesem Hyde Park oder auf diesem Areopag, ja, da hat man natürlich erwartet, dass Menschen ihre philosophischen Schulen da irgendwie darbrachten, dass man sich bettelte, dass man auch gegeneinander sprach. Ja, aber dann diese konkrete Botschaft, die Paulus dort bringt, ich finde das erstmal unheimlich mutig. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich von ihm lernen möchte, denn Paulus sucht solche Orte auf, wo Menschen sind, die neugierig sind. Ja, wo Menschen sind, die suchend sind. Und ich frage mich manchmal, wo sind diese Orte hier bei uns heute? Ja, vielleicht hier in Bielefeld. Das wäre vielleicht nochmal was, wo man mal drüber nachdenken könnte. Wo ist heute so die Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Das muss jetzt nicht auf einer Bananenkiste vorm Rathausmarkt sein. Aber es gibt auch heute Möglichkeiten. Ich denke so an meine Kur, die ich vor 2 Jahren gemacht habe, wo ich 6 Wochen lang mit wildfremden Menschen da zusammen war und man schnell ins Gespräch kam und ganz viele Leute neugierig waren. So, ja, was glaubst du denn da eigentlich als Pastor? Wie wird man überhaupt Pastor und Ähnliches? Und da konnte ich ganz viel auch erzählen. Wo sind solche Orte? Das möchte ich von Paulus lernen und ich möchte von ihm lernen. Und damit möchte ich uns heute mal mit reinnehmen. Wie kann man mit kirchenfernen Leuten überhaupt über Gott reden? Und da finde ich das total spannend, wie Paulus das hier macht. Und ich möchte da einfach selber von ihm lernen. Also nicht nur ich als Prediger, sondern ich glaube, da können wir alle von lernen, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dass wir darüber nachdenken können, wie kann man mit Menschen einfach über Gott ins Gespräch kommen, die vielleicht eher kirchendistanziert sind. Und ich fand das schon mal genial, wie Paulus hier anfängt. Denn, er fängt nicht an und räumt die ganzen Götzen ab. Das hätte er ja auch machen können. Ne? Er fängt nicht an und sagt, das ist alles schlecht, was ihr hier habt. Obwohl es in Vers 16 heißt, dass er zornig war über diese vielen Götzen. Also ihn hatte schon so ein bisschen den Magen umgedreht. Ich stelle mir das ähnlich vor wie bei Jesus. Von Jesus wird das mal gesagt, als er so von Weitem auf Jerusalem blickte, dass es ihn jammerte, also wörtlich sogar den Magen umdrehte, als er gesehen hat, wie die Leute da ohne Hirten sozusagen wie Schafe in die Irre liefen. Ich denke, dass Paulus schon ähnlich hier ging. In Vers 16 lesen wir das so. Aber er fängt seine Predigt nicht so an und sagt, das ist alles schlecht, sondern er holt die Leute eigentlich erstmal da ab, wo sie sind und sagt, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr hochreligiös seid. Ihr habt sehr viele Tempel und verehrt alle Götter. Ich habe in eurer Stadt viele Altäre gesehen, sagt Paulus hier. Ich sehe, dass ihr sehr religiös seid. Er knüpft erstmal an die Religiosität der Menschen an. Also, dass die Menschen auf der Suche sind. Und das ist so, dass wie er das beginnt. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, also ihr seid schön blöd. Also so ein Poseidon mit seinem Dreizack, der aus dem Meer kommt, das könnt ihr doch nicht ernsthaft glauben, dass das der Gott der Meere ist. Er hätte das auch ganz anders angehen können und erstmal da die Götzen abräumen, aber er macht es anders. Und ich denke, heute ist das auch vielleicht erstmal so ein Anknüpfungspunkt, dass man sagt, Mensch, eigentlich sind wir doch alle irgendwo ein Stück religiös. Also, dass man nicht sagt, wie, du glaubst an Astrologie, du machst Yoga oder Reiki oder was auch immer, das ist der falsche Glaube, sondern er macht das anders hier, Paulus, er sagt, ihr seid ja sehr religiös und er knüpft eigentlich an dem an, was schon da ist, was er sieht und was er dort vorfindet. Und was er dort vorfindet, ist eben dieser besondere Altar. Und das ist natürlich genial, wenn man so einen Anknüpfungspunkt hat. Er sagt hier, ich habe einen Altar gefunden, auf dem stand dem unbekannten Gott. Und den möchte ich euch jetzt mal verkündigen. Also das ist der, den er unwissend verehrt. Und er stellt ihnen Gott vor, erstmal. Also er räumt da nichts ab. Er sagt nicht, hier die Götzen, das ist alles schlecht, sondern er stellt ihnen eigentlich den lebendigen Gott vor. Und auch da knüpft er erstmal an Dinge an, die eigentlich für jeden Menschen so eigentlich fast zugänglich sind. Und er sagt so als erstes, ich habe so, glaube ich, jetzt muss ich mal wieder auf meine Präsentation drücken. Wie redet Paulus hier von Gott? Damit möchte ich mal beginnen. Und er sagt hier als Erste, wie gesagt, es sind so fünf Weisen, die ich gefunden habe. Er sagt als Erstes, Gott ist kein Gott, der in von Menschen gemachten Tempeln wohnt. Also Gott ist nicht so klein, dass man ihn irgendwie in Tempeln einfangen könnte. Und ich glaube, damit ist der intellektuelle Mensch der damaligen Zeit und die Philosophen und so sind damit d'accord gegangen. Also das wusste man damals eigentlich auch schon. Die Menschen waren nicht so unaufgeklärt, wie wir das glaubten. Zumindest nicht diese Areopag- oder Hyde-Park-Besucher, die es dort gab. Das war eigentlich etwas, wo man sich eigentlich drüber im Klaren war, schon im Großen und Ganzen. Gott ist nicht so klein, dass man ihn irgendwie in Tempeln einfangen kann. Es gibt da eine schöne Anekdote, dass mal ein Rabbi gefragt worden ist, also Rabbi Meir, ist mal gefragt worden, dem ist gesagt worden, ich gebe dir einen Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und der Rabbi Meir soll dann gesagt haben, und ich gebe dir zwei Gulden, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Ja, das ist interessant. Ich meine, wir glauben nicht an einen Pantheismus, dass Gott irgendwo in den Bäumen ist oder so, aber trotzdem glauben wir an diesen Gott, der eigentlich über allem steht, der größer ist, als dass man ihn in Tempeln einfangen kann. Das ist so das Erste, was Paulus sagt, und da gehen wahrscheinlich die meisten Menschen mit d'accord. Das Zweite, was er ihnen sagt hier, ist, hinter allem steht ein Gott. Und auch das ist wohl etwas, was dort den meisten Menschen irgendwo vertraut war. Also es gab wenig Atheisten, es gab so einzelne philosophische Schulen damals, aber im Grunde war das noch eine sehr religiöse Gesellschaft. Da ist ein Gott, der hinter allem steht. Und ich glaube, das ist etwas, wo Menschen heute auch im Großen und Ganzen mitgehen können. Ich habe jetzt neulich noch mal gelesen, Harald Lesch, dieser Physiker, der hat mal irgendwann gesagt, für ihn wäre das nie ein Problem, Christ und Physiker gleichzeitig zu sein. Also es ist heute gar nicht mehr, auch für uns gar nicht mehr so ein Problem. Und man glaubt ja heute, dass das Universum sich ausdehnt oder man hat das festgestellt. Und das heißt ja im Grunde, es muss irgendwo mal einen Anfang gehabt haben. Und da sind dann selbst Physiker am Überlegen, ja, was war denn am Anfang? Wo ist denn der Anfang? Also auch das etwas, hinter allem steht ein Gott. Es gab auch immer wieder schöne Lieder, auch Popmusik, Poplieder. Ich denke so an ein Lied von Joan Osborne, was ich damals so schön fand, If God Was One of Us, wo es heißt, God is Great. Also richtiger Popschlager geworden in den 90ern, wo man einen großen Gott besungen hat. Ich glaube, so offen war man damals, ist man heute auch meistens. Und ich glaube, heute könnte man auch so eine Predigt ähnlich anfangen wie Paulus und sagen, Leute, ihr seid hoffnungslos religiös. Und vielleicht ist das sogar richtig, das so zu sagen, hoffnungslos, also religiös vielleicht, aber ohne wirkliche Hoffnung, weil Gott immer noch hier der unbekannte Gott ist. Er bleibt auch hier bei Paulus noch am Anfang. Es ist immer noch der unbekannte, vielleicht der etwas anonyme Gott. Und dann geht Paulus weiter. Ich möchte davon lernen, einfach wie er da gepredigt hat. Und er hat den Leuten gesagt, das menschliche Leben ist begrenzt. unser Leben ist begrenzt. Er sagt sogar, Gott hat dem Leben eine Grenze gesetzt. Das heißt, in Vers 27 könnt ihr das nachlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Er hat alles getan, also auch das Leben begrenzt. Und da heißt es, damit die Menschen Gott suchen. Also unser Leben ist begrenzt und das wussten die Menschen damals auch. Das Leben ist endlich. Und hier wird ein Grund genannt und der heißt im Grunde, das Leben ist begrenzt, damit Menschen sich auf die Suche nach Gott machen. Das war nicht immer so. Das Paradieserzählung erzählt, dass Gott mit den Menschen zusammen war. Aber als dieser Riss gekommen ist, bleibt dieser Funke noch da in den Menschen, dass die Menschen sich auf die Suche nach Gott machen. Sie spüren um diese Grenze. Und das haben die Menschen damals gespürt. Paulus knüpft da an. Und das ist, denke ich, für uns heute auch so ein Gedanke. Die meisten Menschen haben das schon mal gedacht. Was kommt denn danach, nach dem Tod? Und da knüpft Paulus auch genau hier wieder an. Und das Vierte, was er hier sagt, war den Menschen auch nicht fremd. Er sagt hier sogar, wie einige von euch Dichtern schon geschrieben haben, wir sind seines Geschlechts. Also wir kommen auch irgendwie von Gott. Es gab damals eben auch so Vorstellungen, dass noch so etwas wie ein göttlicher Funke in uns ist, der vielleicht irgendwie nur verschüttet ist, aber der irgendwie noch da ist. Wir sind irgendwie doch mit Gott verwandt. Also die Bibel beschreibt das ja als Ebenbildlichkeit. Und das kennen auch, ich sag mal, diese religiösen oder philosophischen Schulen damals, der damaligen Zeit. Das war den Menschen nicht fremd, dass wir irgendwie von einem Gott herstammen und irgendwas von ihm haben. Ich denke, bis hierhin konnten wirklich noch die meisten Leute mitgehen. Und das ist, glaube ich, heute auch so. Ne? Es gibt irgendwie etwas, aus dem alles geschaffen ist. Es gibt etwas Göttliches, von dem wir vielleicht sogar abstammen, von dem wir vielleicht sogar etwas in uns haben. So weit, so gut. Bis hierhin, muss man sagen, bleibt Gott aber immer noch ein Stück dieser unbekannte Gott. Und dann fängt Paulus an und stellt Gott so vor, wie er sich selbst vorgestellt hat. Und er fängt an, von Jesus zu reden. Und sagt im Grunde, dieser unbekannte Gott, der hat sich gezeigt in Jesus Christus, ohne dass er den Namen nennt. Also wenn er die ganze Predigt nochmal durchlässt, der Name Jesus taucht hier gar nicht auf. Sondern er sagt, er hat einen Mann vorherbestimmt, den er von den Toten auferweckt hat, damit alle glauben können. Also ganz interessant. Ne? Er spricht noch nicht mal den Namen Jesus aus, aber die Leute, die wussten im Grunde, worum es geht. Und da scheiden sich dann die Geister. Also damals wie heute ist das so, dass sich daran eigentlich die Geister scheiden. Da wird es konkret, da wird nämlich dieser unbekannte Gott, macht sich plötzlich bekannt und fordert eine Konsequenz. Und Paulus sagt, die Konsequenz ist eigentlich umzukehren hin zu diesem Gott. Und das sagt er hier auch in der Predigt. Er sagt hier, es kommt dieser Tag, er nennt das auch diesen Tag, wo dieser Mensch richten wird. Und jetzt ruft er auf, dass Menschen umkehren, ich sag mal so, von diesen leeren Götzen hin zu dem lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus bekannt gemacht hat und der auferstanden ist von den Toten. Das ist die Botschaft, die jetzt über die ersten Christen ja in die Welt ging. Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr nur eine von vielen Möglichkeiten auf dem Markt der Möglichkeiten, sondern jetzt wird das hier ganz konkret. Aber Paulus macht das erst im fünften Schritt. Finde ich sehr spannend. Also manchmal muss man mit Menschen auch erstmal einen Weg gehen. Hier ist alles so in eine Predigt gepackt, aber vielleicht braucht es auch manchmal ein bisschen Zeit, einfach mit Leuten, dass sie diese Gedanken nachdenken können und vor allem auch, dass Gott in ihnen wirkt. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass einige wohl spürten, dass das was mit ihnen zu tun hat. Und es heißt hier, einige kamen zum Glauben und einige schlossen sich dann dem Paulus an. Ich sage bewusst einige, weil hier gab es noch mehr Reaktionen. Und ich denke mal, und das ist nochmal so ein letzter Bereich, den ich mit euch angucken möchte, es gibt natürlich Reaktionen darauf. Darauf müssen wir natürlich auch gefasst sein, wenn wir von Gott sprechen, dass es diese Reaktion gibt. Und es war damals auch nicht so, dass alle applaudiert haben bei Paulus, sondern im Gegenteil. Und ich lese uns nochmal einen kleinen Vers, die Reaktion auf Paulus. Genau, da ist dieser Bibelvers. Da heißt es in Vers 32, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere meinten, Darüber wollen wir später mehr hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung auf dem Areopag. Einige Männer, die durch die Rede des Paulus zum Glauben gefunden hatten, gingen mit ihm. Darunter waren Dionysius, ein Mitglied des Gerichtshofs, und eine Frau, die hieß Damaris, und manche anderen. Ihr Lieben, ich habe da am Ende jetzt drei Reaktionen gefunden. Ich denke, die habt ihr vielleicht auch rausgefunden. Die drei Reaktionen von Paulus: zuerst Spott, dann später mehr. Lass uns später noch einmal mehr hören. Und drittens, einige aber kamen zum Glauben und schlossen sich ihnen an. Und ich denke, das ist so, sind die Reaktionen, die es darauf geben kann, wenn wir von Gott reden. Zumindest wenn wir so konkret über Gott reden. Also diese Reaktion, die kam erst bei dem fünften Gedanken sozusagen von Paulus auf, als er ganz konkret von Jesus Christus sprach. Und ich denke, das sind Haltungen, die es heute auch gibt. Spott, vielleicht nicht unbedingt so in der Form, dass er uns so entgegenschlägt. Wir sind ja auch sehr tolerant. Aber ich muss euch da gestehen, als ich früher mal so den ersten Kontakt zu Christen hatte, da war ich nicht weit weg von Spott. Ganz krass eigentlich. Und bei mir war das dann so, dass ich sogar zum Weihnachtsfest gesagt habe, das ist Christmist. Klingt ziemlich hart. Woher kommt so eine Einstellung? Also bei mir kam die daher, und ich glaube, dass es so zwei Wege gibt, vielleicht auch noch viel mehr, wie man zu dieser Haltung kommen kann, zu dieser sehr stark ablehnenden Haltung. Also hier heißt es, die spotteten, also die lachten darüber. Das eine ist, wie man dazu kommt, ist vielleicht, dass es schlechte Vorbilder gibt. Und das war, glaube ich, bei mir so ein Stück der Fall. Ich hatte schlechte Vorbilder. Also Christen, die meinten, also auch reife Christen, alte Menschen, die schon lange im Glauben standen, die meinten, ihren Glauben, ich muss den Glauben dann so leben, wie sie sich das auch vorstellen. Ne? Also das war so ein bisschen manchmal wie so ein Käfig. Also da wurde vor allem gesagt, was man darf und was man nicht darf. Ne? Wie hat so ein guter Christ zu leben? Ne? Und die Musik, die ich hörte, die passte damals natürlich nicht so richtig da rein. Der Kampfsport, den ich machte, erst recht nicht. Und dann die Lederjacke, die ich trug, und ich hatte mal so eine gestreifte Jeans, das passte natürlich auch überhaupt nicht. Von daher passte ich da irgendwie nicht rein. Und dann habe ich angefangen, eher darüber zu spotten. Also das ist so vielleicht eine Weise, wie es dazu kommen kann, dass Menschen das von vornherein ablehnen, weil sie denken, jetzt muss ich auch so rumlaufen wie die und muss so komische Musik hören, vielleicht nur noch Choräle. Ich glaube, das ist eine Weise. Eine zweite Weise heute, warum Menschen das ablehnen, ist oftmals, weil sie Glaube mit Kirche gleichsetzen. Glaube wird mit dem gleichgesetzt, wie er sich sozusagen manifestiert in der Kirche. Und dann fangen die manchmal ganz schnell an, mit dem, was die Kirche alles falsch gemacht hat, ne, mit den Kreuzzügen. Sie sehen nicht, was Kirche und was Gemeinde alles positiv auch an Entwicklung und Kultur gebracht hat. Und sie fangen mit dem Papst an. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, als ich mal mit so fremden Leuten ins Gespräch kam und sie fragten, was ich mache, und ich sagte, ich sei Pastor, dass sie dann sagten, ach, ihr mit eurem Papst. Und war natürlich nicht so mein Thema, aber ne, oft stellen Leute das gleich. Und dann kann es manchmal zu Spott kommen. Das ist ja auch ein bisschen Spott, ihr mit eurem Papst. Eine andere Reaktion, also ich glaube, diese Reaktion gibt es auch, die hat ihre Gründe, habe ich gerade genannt. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Eine zweite Gruppe hier, die sagt, lass uns später noch mal mehr hören. Also das ist interessant, diese Gruppe, weil das sind, glaube ich, das ist vielleicht so der typische Hyde Park-Besucher. Der sagt, ich höre mir das hier mal an auf dieser Bananenkiste. Da hinten, da steht noch der Hindu-Priester. Also da kann ich ja auch mal hören, was der zu sagen hat. Also später vielleicht mehr. Ich gehe noch mal weiter und horch noch mal rum. Das ist so der sich nicht festlegen möchte. Vielleicht ist das aber auch so, ich sag mal so, der freundliche Japaner, wie ich das vielleicht so sehe, der sagt, ja, interessant, später mehr, und weg ist er. Vielleicht ist es auch der schon sieht, wie konkret das wird in Jesus Christus und sagt, später vielleicht mehr. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die mir sagten, im Moment brauche ich noch keinen Gott, vielleicht brauche ich ihn später mal. Und wenn wir sagen später, dann muss man auch damit rechnen, vielleicht gibt es auch ein zu spät, wenn tatsächlich an dem hängt, wo ich auch meine Ewigkeit verbringe. Es gibt eine dritte Gruppe und die ist Gott sei Dank auch hier. Das sind Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die sich Paulus dann auch angeschlossen haben, die sich Jesus Christus angeschlossen haben, die ihr Leben umgekehrt haben, die diesen Richtungswechsel vorgenommen haben. Zwei Menschen werden hier stellvertretend benannt. Ein typisch griechischer Name, Dionysios. Und hier heißt es einer aus dem Rat. Also der gehörte wohl zu dem Gerichtshof, den es damals dort gegeben hat. Und eine andere Mitarbeiterin später, Damaris. Das ist die dritte Reaktion, dass man entdeckt, wir sind nicht nur hoffnungslos religiös, sondern Gott hat sich offenbart. Er ist nicht der unbekannte Gott geblieben, sondern er hat sich gezeigt in Jesus Christus und fordert nun auch eine Entscheidung, ne, ihm nachzufolgen. Das ist so die dritte Botschaft. Und dann ist es so, dass Glaube auch keine Privatsache mehr ist. Also ich sage mal so, bei dem anonymen Gott, damals wie heute, da bleibt Glaube auch ein Stück Privatsache. Das kann ich mit mir selber irgendwie ausmachen, was ich dann glaube und was nicht. Und das hat auch keine großen Konsequenzen. Dieser Glaube an Jesus Christus aber, der ruft uns auch in eine Gemeinschaft. Und das wird hier auch gleich deutlich. Hier heißt es nicht, dass Dionysios und die Damaris dann nach Hause gingen und fortan vielleicht ihrem neuen Glauben privat für sich lebten, sondern hier heißt es, die schlossen sich Paulus an. Und das ist auch etwas, was die Reaktion eigentlich mit beinhaltet. Und das ist eigentlich ganz automatisch so, dass Christen nicht in der Anonymität bleiben, weil Gott nicht in der Anonymität geblieben ist. Und deshalb ist Paulus auch auf diesen öffentlichen Platz gegangen, weil Gott nicht anonym geblieben ist, weil er sich gezeigt hat. Und deshalb schließen sich auch diese Menschen gleich, ich sag mal so, der Gemeinde an. Das gehört eigentlich dazu, dass man den Glauben teilt, auch mit anderen Menschen. Ich fand diese Predigt für mich sehr spannend und ich möchte da von Paulus lernen, erstmal nicht gleich alles abzuräumen bei den Menschen, sondern vielleicht erstmal wahrzunehmen, was ist denn da, wo kann ich anknüpfen? Und dann vielleicht ihnen auch den lebendigen Gott vorstellen, das, was ich erkannt habe, was mir hilft im Leben, ihnen einfach deutlich zu machen. Und da muss vielleicht auch nicht gleich zuerst die große Kelle kommen. Irgendwann kommt es dann zu dieser Konkretion. Und dann geht es natürlich darum, Jesus Christus ist der Gott, der sich bekannt gemacht hat. Und er fordert auch eine Reaktion. Ich möchte mit einem Zitat schließen von Helmut Thielicke. Das möchte ich uns am Ende jetzt noch vorlesen. Was habe ich davon, wenn mir jemand sagt, es gibt eine höchste Intelligenz, welche die Weltschöpfung konzipiert, die das Kausalgesetz erfunden hat und die Planeten in ihre Bahn hineinmanövriert hat? Was geht es mich an, wenn ich in Gott nur den Schöpfer der Milchstraßen und Sonnensysteme sehe? Da kann ich nur antworten, ach, was du nicht sagst. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich glaube, es geht hier noch weiter. Das wäre keine Botschaft, von der ich leben könnte. Aber wenn mir jemand sagt, es gibt einen, der weiß um dich und er hat sich etwas kosten lassen, nämlich den ganzen Aufwand zwischen Krippe und Kreuz, um dein Stern zu sein, auf den du schaust, um der Stab zu sein, an den du gehen und der Quell, an dem du ruhen kannst, wenn einer das sagt, dann horche ich auf. Dann könnte das eine Revolution in deinem Leben bedeuten. Amen. Ich lade ein, dass wir noch ein Lied singen. Genau, das kommt jetzt.